Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Blocher. Ich glaube, 770. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder?
Ja, das ist Nachhaltigkeit.
Ja, das ist jetzt wirklich Nachhaltigkeit, ja. Gewisse Beständigkeit. 15 Jahre sind wir jetzt dann, da wollen wir dann auch feiern, oder?
Nein, ich meine, da muss ich es auch sagen. Das ist Tele Blocher, aber das bist du. Wo 15 Jahre müssen durchheben und der Kameramann.
Der Claudio
Ferrari. Jeden Freitag am Morgen am 7. wenn ich das einmal erzähle, glaubt man es niemand. Ja, warte, kann man hier, was, am 7. am Morgen? Sag ich, ja. Man, er, wo es im Kanton Thurgau kommt, unter der Claudio, der muss natürlich früh abfahren. Aber nicht viel früher noch als der, der in der Stadt Zürich wohnt, wie der Matthias Sackert. Heute hat man dort die Stadt Zürich durch etwas länger als es im Bodensee raus.
Ja, ja, also streckenmässig wäre ja alles 30.
Du musst immer noch aufpassen, wenn immer 30 ist, dann fahren fast alle 20, wenn so angestellt sind.
Genau, desto kürzer, also die Geschwindigkeit runtergeht, desto mehr Kontrolle machen.
Ja, genau. Ja. Ja, ja.
Also, 770 ist die Sendung, wir feiern dann natürlich 15 Jahre schon noch. Schöne Blumenstrauß hinein, wo haben Sie denn her?
Ja, da sind... Jetzt gestern auch eine Gruppe da gsi. Sind alles höhere Offizier gsi. Vom Verband, wo ich dazugehört habe, als Regimentskommandant. Die treffen sich jedes Jahr und die sind dann mal gekommen. Wir haben ein kleines Programm jeweils vor dem Mittagessen und da sind gekommen, Bilder anschauen und haben den Blumenstrauß gebracht. Und dann habe ich denen gesagt, hört, danke vielmals für den Blumenstrauß. Schaut morgen Tele Blocher, dann sehen wir ihn. Und meine Frau schaut ja immer, dass es Blumensträuße hat. Und damals hat sie kennen müssen kaufen. Das sind alles Leute, die das gebraucht haben aus Dankbarkeit.
Genau, und jetzt, wo es am E-Budget so hochgegangen ist, kann man sich also Blumen leisten, oder?
Ja, gut. Also, die haben es privat müssen zahlen.
Eben, ja.
Der ist also nicht drin in diesen Erhöhungen, in diesen 2 bis 3 Milliarden, die sie jetzt mehr ausgeben wollen.
Aber es ist ja gleich wahnsinnig. Also, sie sind ja sicher in einem Hochgefühl gewesen. Armee hat man ja immer ein bisschen bashed in den letzten Jahren oder gesagt, das ist nicht mehr wichtig. Und plötzlich reden alle, auch weltweit eigentlich oder europaweit, nach der Armee, oder?
Ja, es ist ja so. Wenn du im Leben, das ist ja meine Lebenserfahrung, auch in meiner Stelle, wenn du das Richtige machst und das Realistische im Kopf hast, dann bist du sehr oft alleine, weil alle mit Trennten eben rauskreiben. In der falschen Ecke. Und nachher, wenn sie realisieren, fangen plötzlich alle auf die andere Seite zu schwenken. Da musst du wieder anfangen zu warnen. Da bei dieser Euphorie jetzt vom Militär warne ich bereits. Ich meine, das ist ja nicht nur eine Frage vom Geld. Oder? Das ist am einfachsten, Geld ausgeben. Da kannst du schliessen und die anderen zahlen es. Das Geld ist wichtig, aber nur, wenn man das Richtige macht, nämlich Waffen kauft. Und wenn du Waffen kaufst, musst du einen Soldaten haben. Wir haben die Armee von 500.000 auf 100.000 Soldaten abgebaut. Wir haben immer noch auf dem Papier eine Wehrpflicht. Wir müssen mal schauen, wie viele sich drücken um die Wehrpflicht herum. Also, man hat halt dort früher einen, er muss ins Gefängnis, wenn er den Dienst verweigert hat. Und heute ist es mehr oder weniger freiwillig. Dabei könnte man ja jetzt lehren. Wie ist das in der Ukraine? Die haben auch noch eine junge, relativ kleine Armee für die Verteidigung. Das Erste, was sie gemacht haben, sind alle Leute, alle Männer, einrücken, ob sie jetzt ausgebildet sind oder nicht. Und jeder kommt den Flinten über. Also, jeder, die haben Soldaten müssen suchen. Das ist auch heute noch so. Ich habe im 98 einen Bericht gemacht über die moderne Landesverteidigung als Einzelne. Und auch das in 4 Sprachen gemacht, kann man heute noch nachlesen. Man braucht Soldaten auch im modernsten Krieg. Und jetzt haben wir in der Ukraine, das ist ja ein traditioneller Krieg. Also ich habe das Gefühl, da wird noch gleich geführt, mehr oder weniger, wie im Zweiten Weltkrieg, mit einer Infanterie vorne, einer Artillerie hinten, mit Panzer, man muss die überlegen. Und das Gelände spielt eine entscheidende Rolle. Darum, die Doktrin, die ich noch gelernt habe in der Rekrutenschule, also vor 60 Jahren, der Angreifer braucht eine 6-mal höhere Macht als der Verteidiger, weil der Verteidiger hat das Gelände. Der weiss, da kann er nicht durch. Da muss man durch ein Englisch da packen. Ich habe die Bilder gesehen, die Russen, mit ihren Panzern in einer Kolonne fahren. Da kann nur einer, der das Gelände nicht kennt, oder?
Ja, aber das ist ein Risiko, oder?
Ja, wir haben gelernt. Du musst nur wenn ein Haufen Panzer kommen, musst du nur den Vordersten nehmen. Im Engnis. Da können ja die anderen nicht mehr durch. Du kannst ja noch den Zweiten auch noch nehmen. Dann ist noch ein ganz grosser Salat. Und da braucht er nicht ein riesiges Waffenarsenal. Aber Soldaten braucht er für Bewachung, Überwachung. Der weiss, wie jeder eine Brücke. Da muss er drüber, also den muss ich sprengen und so weiter. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das kommt jetzt alles führen. Und jetzt, wenn ich da höre, wenn ich da die Landschaft anschaue, die gesagt haben, wir brauchen keine Armee, die Armee muss man abschaffen, braucht es gar nicht mehr, gibt keinen Krieg, die wollen heute in Krieg in die Ukraine, die vergessen wieder Neutralität, weil sie gar nicht mehr wissen, wie kann ein kleines Land wie die Schweiz sich verteidigen mit den immerwährenden, nicht von einmal zum anderen, und immerwährend bewaffnet mit einer guten Armee, die auf dem Gelände, wo es hockt, stark ist und umfassend. Also es gibt nicht nur militärische Mittel, nicht nur Gewehre, die schiessen und Panzer, die fahren, sondern man kann auch das Volk aushungern. Und die Sanktionen, die wir jetzt haben, ist ein Kriegsmittel. Darum ist die Schweiz jetzt im Krieg, weil sie die Neutralität aufgegeben
hat. Eben, Wort Krieg. Ich habe Zuschriften bekommen, die gesagt haben, es sei doch etwas hart, das Wort Krieg, oder?
Ja, das hört man nicht gern. Was ist denn das?
Aber es ist ein bisschen überspitzt natürlich, oder?
Wieso?
Also wenn wir jetzt da raus schauen, ist ja Idylle pur.
Ja, das heisst nicht, dass der, der im Krieg ist, um sich herum kein Ding hat, keine Idylle. Der, der man aushungern lässt mit den Sanktionen, der wird nicht sagen, es ist kein Krieg. Der sagt ja so, Kaiben, jetzt tun sie mit Knie zwingen. Das Ziel ist ja, der andere so verhungern lässt, damit er nicht mehr kämpfen kann. Also ich bringe immer das gleiche Beispiel, das war ein schönes Wort. Der Zwingli im 16. Jahrhundert hat gesagt, die Brotsperre, das ist das grausamste Kriegsmittel, das es gibt, weil das lässt den Gegner und dort natürlich die Unterstunde. Vor allem generell verhungern, nicht wegen dem, und Staatschefen auch nicht. Und das ist auch für nichts anderes gemacht. Es nützt meistens nicht einmal etwas, um den Krieg zu beenden. Also man hat ja,
Kuba,
Sanktionen gemacht, Kuba Iran, ist nicht geraten, Iran, Irak. Bei dieser globalisierten Welt müssen ja alle zusammen mitmachen, damit das gelingt. Und das ist ja nie so, das ist ja auch jetzt nicht so. Und wir haben das Mittel aus den Händen gegeben und haben aber ein ganz anderes wichtiges Mittel aus den Händen gegeben, weil wir eben als Kriegspartei empfunden werden. Der Russe, der ist auf Kriegsparteienliste
gut, gesetzt. Gut, es gibt ja die Konferenz in Lugano. Von Herrn Cassis.
Ja, gut. Also, ob es sie gibt, weiß ich noch nicht. Und wie wichtig, das ist eine andere Frage. Aber das Wesentliche, dass man jetzt mit einer möglichen Verhandlung den Krieg beenden kann, und da braucht es einen, der wirklich neutral ist, das war die Schweiz bis jetzt gewesen. Wieso ist denn das Treffen in Genf zustande gekommen, das letzte Jahr noch, zwischen den beiden und dem Putin, diesen beiden Erzfinden? Weil dann gesagt, ja, mal in Genf können wir uns treffen. Das ist, die Schweiz ist dauernd neutral, ist wieder auf der einen, auf der anderen Seite. Dort treffen wir uns. Und abgemacht war ein zweites Treffen von der Außenminister.
Wo bis jetzt noch nicht stattgefunden hat.
Nein, nicht. Nachdem dass die Schweiz gesagt hat, wir machen auch mit Sanktionen und Neutralität schupfen wir auf die Seite, so etwas Leichtfertiges, hat der Russ gesagt, das können wir nicht. Ist klar, das ist kein neutraler Staat mehr. Wir sind auf der Liste von der Finn, von der Russen, auf dem dritten Platz, die Amerikaner, dann die Engländer und dann kommen wir bereits. So wird das empfunden. Und die Neutralität ist da, dass beide Seiten zwar nicht, man wird nicht der Freund von denen, weil man ja nicht auf denen ihrer Seite ist. Aber man wird auch nicht zum Feind, weil man auch nicht auf der anderen Seite ist. Und das kann eine schwache Führung nicht aushalten.
Sie haben ja eigentlich immer einen guten Kontakt zum Bundespräsidenten, Außenminister Cassis. Das ist ja im Albis Gütli. Das war auch noch ein Jahr vor dem Krieg. Triumphal begrüßt worden. Wie beurteilen Sie seine Rolle jetzt?
Ja, man muss immer aufpassen. Der Bundespräsident ist natürlich der Sprecher der Regierung.
Jetzt ist er noch der Außenminister, natürlich.
Ja, aber auch dort, man muss ja wissen, das ist im Bundesrat so. Man hat also einen kleinen Auslaufradius, wo man selber sicher sein kann. Er muss den Entscheid treffen. Aber das weiss man heute, er war also nicht eine treibende Kraft für die Neutralität am Schluss. Man muss immer sehen, am Anfang hat der Bundesrat richtig und schnell entschieden. Wo das kam, jetzt führt unter dem Druck von Amerika, das ist Amerika, führt die EU und Amerika den Krieg gegenüber Russland nicht in erster Linie mit Waffen und Soldaten, sondern mit Wirtschaftsboykott. Also aushungern, Zahlungen nicht mehr zulassen und so weiter. Dann hat die Schweiz gesagt, wir sind dauernd bewaffnet neutral und Sanktionen ist ein Kriegsmittel. Am 38. hat der Bundesrat das nochmal fest beschlossen vor dem Krieg. Wir machen da nicht mit. Und gerade sofort der Nebensatz. Aber wir schauen auch nicht, dass man den Handel ausbaut. Sonst machen die anderen Staaten, also die Unternehmen von anderen Staaten, machen über die Schweiz den Handel. Und dann sind wir wieder Partei, wo auf die andere Seite ist. Und dann hat er so entschieden, innerhalb von 2 Tagen. Also, ja, ist klar, wenn alles super vorbereitet ist, muss man nicht noch 3 Wochen zusammen hocken. Und dann ist der Druck losgegangen. Da muss man immer wieder sehen, die Haupttreibkraft ist Amerika. Der hat auf die EU den Druck ausgeübt, aber auch auf uns, natürlich auch auf Banken und so weiter. Und da hätte man mal überlegen, als Laie, wem nützt und schadet das eigentlich, so einen Boykott? Amerika hat fast keinen Handel mit Russland. Also denen tut es nicht weh. Aber wenn man in Russland treffen will, dann muss man, weil es ja vor allem Öl, Gas, Rohstoffe hat, wo sie exportieren, dann muss es dort treffen. Von dort machen sie das Geld. Und dann steigt natürlich der Erdölpreis, der Gaspreis, das hätte man alles voraussehen können. Was verknappst, wird teurer. Und wer profitiert am meisten von dem? Die Amerikaner. Die Amerikaner haben enorm Energievorkommen, aber sie haben sie in den letzten Jahren nicht können ausbieten und verkaufen, weil der Preis zu hoch ist. Also die Gewinnungskosten. Aber diese Woche habe ich gesehen, grosser Boom jetzt in Amerika. Da die Frame vorkommen.
Das ist die neue Technik,
das ist die neue Technik. Da pumpt man zuerst Wasser ins Erdreich haben und drückt so den Rohstoff raus. Der ist jetzt wieder preislich interessant, hohe Kosten. Jetzt machen die das Geschäft dort. Und wer zahlt eigentlich alles? Jetzt die Europäer. Wir. Da will höhere Erdöl- und Gaspreise.
Aber meinen Sie, das ist die Überlegung von Amerika schlussendlich? Oder eine von den Überlegungen?
Die Überlegung ist auf jeden Fall, der Russ zu schwächen, hat er gedacht. Hat er eine Fehlrechnung gemacht. Der Russ ist der Zweite, der profitiert. Erdöl und Gas wird massiv teurer. Und man sieht es ja, ganz Europa ist ja angewiesen auf die Lieferungen. Oder?
Also eben, gell, da findet ja statt, dass eigentlich die Staaten, die Erdöl haben und Gas von Russland, die zahlen denen, oder?
Ja, natürlich.
Also das ist immer ein normaler Handel, der dort stattfindet.
Ja, natürlich. Wir wollen mal schauen, wenn Russland alles abstellen würde und wir hätten im Winter keine Heizung und kein Licht. Und, ja, Licht ist ein übertrieben, aber in Europa stimmt natürlich auch. Die haben ja immer noch Ölkraftwerke und so weiter und Gaskraftwerke auch. Wir lassen doch uns nicht selber verhungern. Das machen wir nicht. Also läuft es weiter. Dann hat Amerika gesagt, ihr Europäer dürft kein Öl und Gas mehr kaufen gegen Dollar, also gegen die Weltwährung oder auch nicht gegen Euro. Nur noch wird nicht mehr gezahlt. Hat der Russ gesagt, gut, ihr kommt nur noch über, wenn ihr in Rubel zahlt. Dann haben alle gedacht, Gott verdeckt, jetzt müssen wir Rubel kaufen. Wenn Sie einen Rubel kaufen, wer wird denn teurer? Steht der Rubelpreis. Also, da muss ja gar nicht, muss ja gar kein studierter Ökonom sein, da merkst du selber. Wenn alle nur die Rubel kaufen, muss Rubel zahlen, müssen Sie einen Rubel kaufen. Jetzt hat der Russ, das ist jetzt die Quintessenz, der höchste Preis für Rubel, der höchste Preis für Öl, der höchste Preis für Gas. Und getroffen sind die Europäer, wo die Amerikaner verlangt haben, sie müssen mitmachen. Und wir Schweizer sind dumm genug und machen mit. Und verletzen noch ein Sicherheitsinstrument, das uns 200 Jahre vor dem Krieg gerettet hat. Nämlich die immer dauernde Neutralität.
Ich möchte noch zwei Länder kurz betonen, wenn wir die Analyse machen. Da wäre China. Was spielt eigentlich China in dem ganzen Konflikt für eine Rolle?
Schwer zu sagen, aber wir haben jetzt, oder nach dem Fall von der Mauer und nach dem Fall von der Sowjetunion und nach dem schlechten wirtschaftlichen Ergebnis in China, wo man gemerkt hat, es geht nicht mehr so weiter, ist die führende Weltmacht Amerika gewesen, alleine quasi. Also noch in den 90er Jahren war Amerika die führende Weltmacht gewesen. Aber die anderen sind alle gekommen. Haben sich aufgebaut, aufgerüstet. China ist heute die führende Wirtschaftsmacht der Welt. Oder? Die sind so führer gekommen. Und zwar nicht nur, weil sie billigere Löhne haben, sondern die sind heute auch kreativ und innovativ.
Eben nicht mehr nur eine Kopie, oder?
Nein. Das hat man auch so ein bisschen verachtet, oder? Und China hat natürlich ihre eigenen Interessen. China hat Konfliktgebiete, wir kennen die. Das eine ist Hongkong, das haben sie heute schon, da sind sie aber dran, um das zu integrieren, sehen wir ein Problem. Zweitens ist natürlich der Konflikt Taiwan. Oder Taiwan, das ist dann noch komplizierter als die Ukraine. Weil Taiwan, hat Amerika, China immer gesagt, Taiwan ist ein Teil von unserem Land. Das ist nicht ein eigenes Land, das war nie anerkannt. Wir haben auch China anerkannt, also. Trotz mal die Volksrepublik, das ist südlich.
Ich glaube, eine also von der ersten Staaten
überhaupt. Die
Schweiz war eine von der ersten Staaten gewesen.
Die die Voraussetzungen erfüllt haben, oder? Die haben gesagt, es ist Regierung, es ist ein Staatsvolk, Staatsterritorium. Und Amerika hat von Anfang an gesagt, wir stehen hinter Taiwan. Und China, die hat noch nie gesagt, wir holen Taiwan nicht. Sondern die sagt, die gehören zu uns. Wir warten einfach,
bis und in diesem Konflikt, was spielt
in
jetzt?
In diesem Konflikt natürlich könnte es sein, dass also China sagt, jetzt sind die Amerikaner gebunden mit Russland. Und Russland ist für die Amerikaner ein Nebenschauplatz. Die grosse Auseinandersetzung ist mit China. Das hat der Trump ja immer auch klar gesagt. Und sie haben auch Zollvorschriften und so gemacht gegen China. Und könnte sein, dass sie sagen, ja, jetzt ist Amerika gebunden. Wir glauben nicht, dass die eingreifen. Jetzt holen wir Taiwan. Die Gefahr besteht.
Aber China ist ja geschwächt durch Corona im Moment, oder?
Ja, natürlich. Aber das ist auch eine vorübergehende Sache. Das kennen wir auch in der Schweiz, oder? Die sind jetzt einfach später da drin gekommen und haben eine ganz verrückte Strategie, nämlich die Nulltoleranz. Sie wollen keinen einzigen haben. Und das ist einfach nicht möglich. Das sieht man ja. Und dann fahren sie. Massiv, so sind die Chinesen mit einer grossen Zahl von Leuten runter und sagen, jetzt, ihr dürft nicht mehr voraus und so weiter. Also, aber China ist schon geschwächt und das Wirtschaftswachstum ist auch kleiner, aber die kommen auch wieder aus dem raus. Und dann haben sie noch andere grosse Konfliktgebiete, oder? Im Südpazifik, da, Australien, dort um dem Gebiet. Also, die Grossmächte wartet auch auf eine günstige Situation. Und Amerika hat natürlich auch jetzt die Ukraine-Situation hat gesagt, jetzt ist es günstig, jetzt gehen wir auf die Russen los, jetzt sieht man mal, was da Führungen sind. Der Angriffskrieg, oder? Und die Sympathie begreife ich ja in der Schweiz. Und alle liegen da bei der Ukraine, beim Verteidiger, beim Schwächeren, oder? Und haben nicht Sympathie für den Russen. Und das sind, jetzt muss man einfach die Realität ist, die schnurren zwar alle so moralisch und ethisch, die Schweizer auch, jeder verteidigt sein Gebiet. Länder haben keine Freunde, sondern Interessen. Das geht mir gut, oder? Amerika sagt, ja, nein, wir retten Demokratie. Demokratie retten dort. Sagen, kein Angriffskrieg. Wenn einer ein bisschen hinterlässt und sagt, aber wer hat denn in den letzten Jahren einen Angriffskrieg geführt?
Eben Iran zum Beispiel, ja. Afghanistan.
Wer hat denn da in Pakistan, in Irak? Mhm. Wie war das im Kosovo gewesen, wo man ganz so Kosovo bombardiert hat? Das waren doch Angriffskriege. Ja, von dem redet man nicht. Also man macht dann so moralische, edle Begründungen. In der Weltgeschichte, wenn ich schaue, ist eigentlich noch nie ein Krieg geführt worden. Auch der traurigste Krieg nicht unter edlen Begründungen. Wenn Sie schauen, in den 30er Jahren, schon in den 20er sogar, der Hitler. Nein, das deutsche Volk ist drangsaliert worden. Himmeltraurig drangsaliert. Stimmt auch. Kann niemand bestreiten. Der Versailler Frieden nach dem Ersten Weltkrieg, der hat die Deutschen wollen so unter dem Druck von Frankreich, oder? Wo bei den Siegermächten ist, tun behalten, damit die quasi verrecken. Und da hat der Hitler gesagt, das lassen wir nicht zu. Und dann müssen wir jetzt etwas machen. Und dann ist es immer trauriger und grösser geworden, weil er sein Interesse vertreten hat. Und wenn man sagt, wieso sind denn so viele Deutsche auf dieser Seite gewesen? Die sind nicht auf der Seite von Hitler gewesen, weil er gegen die Juden war. Sondern weil die haben Deutschland gerettet. Ich hatte einen Schweizer Industriellen am Bodensee, wo mir gesagt hat, die Jungen könnten das schon sagen, im Krieg, wieso sind da alle im Hitler nachgesäckelt? Ihr solltet mal schauen, wie das nach dem Ersten Weltkrieg war. 20er, anfangs 30er Jahre. Da kommt einer und sagt, so, jetzt ist fertig mit dieser Arbeitslosigkeit. Jetzt ist fertig. Jetzt bauen wir Autobahnen. Und jetzt wird, das bringt Geld, Zeit. Jetzt wird aufgerüstet. Wir lassen uns nicht drangsalieren. Wir sind da außerhalb gewesen. Dann gesagt, ja, das ist gut. Endlich einer, der den Arbeit bringt. Darum muss man immer aufpassen mit diesen edlen Begründungen. Und so ist es auch da. Amerika sucht seine Interessen. Ist ja gar nichts Schlimmes. Nun sollte man dazu stehen. Und die Schweiz sollte auch ihre Interessen suchen. Und dann muss man schauen, dass man die Interessen sucht, dass man nichts Unrechts macht. Neutral ist dann gar nicht Unrecht sein. Man muss aber die besondere Situation sofort nutzen für den Weltfrieden. Und der es klar gesehen hat, muss immer wieder zu den alten Kämpfer zurück. Der Churchill war auch im Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz kam, schon gesagt hat, ihr seid nicht auf unserer Seite im Krieg, ihr seid neutral gewesen. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit gehabt. Ihr wäret sonst überrennt worden und ihr habt Demokratie, Freiheit, eure Staatsform gegeben und durchgegeben. Das zählt.
Das war ein schönes Schlusswort gewesen. Churchill in Teleblocher. Nächste Sendung, gleiche Zeit. Freue mich, wenn Sie dabei sind. Schöne Pfingsten und bis dann.